Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Er ist bereits in Saudi-Arabien, US-Außenminister Rubio. Dort will er morgen in Riad mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine sprechen. Und zwar ohne Beteiligung der Ukraine und ohne Beteiligung Europas. Deshalb haben sich heute mehrere Regierungschefs und EU-Spitzen auf Einladung des französischen Präsidenten Macron in Paris getroffen. Ziel der Gespräche: ein starkes gemeinsames Signal Richtung USA.
Europas Spitzenpolitiker eilen zum französischen Präsidenten. Der empfängt mit betont freundschaftlichen Gesten. Ganz klar, hier geht es um Bilder der Geschlossenheit, adressiert an US-Präsident Trump. Unter Zeitdruck wollen die geladenen Staaten abstimmen, welchen Beitrag sie zur Friedenssicherung in der Ukraine leisten können und wie sie die Sicherheit Europas in Zukunft garantieren wollen, falls die USA sich zurückziehen. Es ist der Versuch, sich einen Platz am Verhandlungstisch zu erkämpfen. Im Élysée-Palast schließen sich die Türen zum vertraulichen Gespräch. Und in Moskau schließt Außenminister Lavrov eine Rolle für die Europäer aus. Ich weiß nicht, was Sie am Verhandlungstisch zu suchen haben. Wenn Sie raffinierte Ideen über das Einfrieren des Konfliktes aushecken wollen und in Wahrheit Ihrer Gewohnheit und Ihrem Naturell folgend eine Fortsetzung des Krieges meinen, wieso sollte man Sie dann einladen? Selenskyj meldet sich heute aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und will Verhandlungen über den Kopf der Ukraine hinweg nicht anerkennen. In einem ARD-Exklusivinterview hat er vorab die Sorge geäußert, die Ukraine könnte ein zweites Afghanistan werden. Es gibt bereits schlechte Erfahrungen damit, wenn jemand etwas undurchdacht beendet und sich sehr schnell rauszieht. Denn bei all dem geht es um Schicksale und Menschen. Und deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Während im Élysée auch über europäische Friedenstruppen gesprochen wird, muss der Kanzler zurück nach Berlin. Eine Debatte über die Beteiligung der Bundeswehr hält er für verfrüht, ist aber zu anderen Zugeständnissen bereit.
Wenn Deutschland 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung weiter ausgeben soll, wie es das jetzt tut, unter meiner Führung haben wir die Ausgaben für die Bundeswehr entsprechend gesteigert, dann werden wir das in kürzester Zeit nur können, wenn wir zusätzlich 30 Milliarden jährlich mobilisieren. Und das gelingt nur, wenn wir uns einen zusätzlichen Spielraum im Rahmen unserer Schuldenregeln des Grundgesetzes schaffen.
Nach der Abreise von Scholz wurde noch mehr als eine Stunde verhandelt. Der eilige Sondergipfel von Paris, er soll der erste Aufschlag sein für weitere Treffen der Europäer.
Und aus Paris zugeschaltet ist uns Friederike Hofmann. Was hat dieses Treffen denn nun gebracht?
Ja, die Erwartungen an das Treffen waren wirklich sehr, sehr hoch, ein starkes Signal an die USA zu senden. Hier in Paris hat man schon von Anfang an versucht, deutlich zu machen, dass es ein informelles Treffen ist, bei dem die Beteiligten vor allem näher zusammenrücken sollen und auch ein Auftakt für weitere Verhandlungen und Entscheidungen. Klar wurde, dass es einige Differenzen zwischen den Beteiligten gibt, zum Beispiel darüber, wie die Erhöhung von Verteidigungsausgaben finanziert werden sollen. Scholz spricht sich dafür eine Lockerung der Verschuldungsregeln in Deutschland und Europa aus. Auf französischer Seite zum Beispiel braucht man da schon länger für gemeinsame Schulden, diese Ausgaben. Auch bei der Frage, ob perspektivisch europäische und auch deutsche Soldaten zur Sicherung eines eventuellen Friedensplans in die Ukraine geschickt werden, da gibt es doch deutliche Unterschiede. Während Großbritannien sich da eher offen zeigt, hat Olaf Scholz heute noch mal sehr klar gemacht, dass diese Frage für ihn aktuell überhaupt gar nicht zur Debatte steht, da man sich in einer Kriegssituation befindet und von einem Friedensabkommen noch deutlich entfernt sei.
Friederike Hofmann, danke nach Paris. Das vollständige Interview von Sandra Maischberger mit Volodymyr Selenskyj finden Sie auf tagesschau.de und in der ARD-Mediathek. Auch im deutschen Wahlkampf spielen die Folgen des Krieges gegen die Ukraine eine wichtige Rolle. Zum Beispiel bei Energie-, Verteidigungs- oder Migrationsfragen. Im Wahlkampf-Endspurt gibt es einige TV-Runden mit den Spitzenkandidaten. So etwa heute Abend die ARD-Wahlarena. Dabei werden die 4 Kanzlerkandidaten von SPD, Grünen, CDU und AfD Fragen des Publikums live beantworten. Matthias Deiß in Berlin. Also nun ein weiteres TV-Event. Wie ist die Ausgangslage der Kandidaten vor dem heutigen Abend?
Nun, wir haben ja bereits gehört, der Kanzler kommt direkt vom Krisengipfel aus Paris und die Diskussion um eine deutsche militärische Beteiligung an einer wie auch immer aussehenden Friedensmission in der Ukraine, die bringt er mit und die wird auch für die anderen im Wahlkampfendspurt sicher eine Rolle spielen, auch wenn Scholz sie als verfrüht bezeichnet. Ansonsten gilt, viele Positionen der Kandidaten sind mittlerweile bekannt, viele Argumente ausgetauscht. Und in den Umfragen bewegt sich schon seit einiger Zeit nichts wirklich Nennenswertes mehr, auch wenn noch immer nicht alle Wählerinnen und Wähler entschieden sind. Friedrich Merz und die Union liegen mit Abstand vorne. Wahlforscher sagen, dass das auch kaum noch aufholbar ist. Musik ist trotzdem noch jede Menge drin, denn drei Parteien kratzen im Moment an der 5%-Hürde. Und die Frage, wie viele von ihnen es am Ende in den Bundestag schaffen, die ist maßgeblich dafür, welche Koalitionen und Mehrheiten am Ende gebildet werden können. In trockenen Tüchern ist deshalb, das kann man 6 Tage vor der Wahl sagen, noch gar nichts.
Matthias Deiß, vielen Dank nach Berlin. Zur ARD-Wahlarena mit Weidel, Scholz, Merz und Habeck gibt es heute wieder unser interaktives Format Tagesschau Together. Jetzt online unter twitch.tv/ARD. Daran können Sie sich im Livestream beteiligen. Nach der Wahlarena stellen sich in unserem Stream Weidel und Habeck dann direkt Ihren Fragen. Um 21.15 Uhr beginnt die Wahlarena live hier im Ersten. Und auch in der Dokumentation davor, gleich im Anschluss an diese Tagesschau, geht es im Ersten um die Wahl. Die Tagesthemenmoderatoren Jesse Wellmer und Ingo Zamperoni sind in den vergangenen Wochen quer durchs Land gereist. Unter dem Titel Was bewegt Deutschland haben sie zusammengetragen, vor welche Herausforderungen sich Bürgerinnen und Bürger heute gestellt sehen.
Knapp 300 Einwohner leben in Bayerwies in Bayern. Jetzt sollen 128 Geflüchtete dazukommen. Wolfgang Köster ist Mitgründer eines Vereins, der den Bau eines Flüchtlingsheims verhindern will.
Wir könnten vielleicht 20 oder 30 aufnehmen und die dann auch betreuen. Da sind sicherlich viele Bürger aus Bayerwies bereit, aber 120, also die Überforderung war die größte Angst.
Köster ist Grünen-Mitglied. Er und viele andere in Bayerwies fühlen sich alleingelassen. 600 Kilometer nördlich Bremen. Amar Bilal flüchtete 2015 aus Syrien, arbeitet nun als Maler.
In 9 Jahren Deutsch gelernt habe, den Ausbildung abgeschlossen und jetzt die Meister noch dazu. Ich bin auch selber stolz auf mich.
Peter Bollhagen, Unternehmer und FDP-Mitglied, leitet den Betrieb. Ohne Zuwanderer wäre er aufgeschmissen.
Ich habe 4 Syrer im Unternehmen, davon sind 3 echte Leistungsträger. Wenn Sie mir dann noch vielleicht meinen Afghanen, meinen Gambianer und vielleicht noch 1, 2 andere wegnehmen, dann kann ich meinen Laden abschließen.
Jesse Wellmer und Ingo Zamperoni reisen durch ein aufgewühltes Land. Migration, Wirtschaft, Ukraine-Krieg, all das polarisiert.
Wir empören uns ja im Moment über sehr, sehr vieles und es schaukelt sich immer weiter hoch, auch durch die sozialen Medien. Und ich glaube, es wäre hilfreich, dann zwischendurch mal zu sagen, okay, wir atmen jetzt mal tief durch und setzen uns hin und setzen auch noch mal neu an im Gespräch miteinander.
Was bewegt Deutschland ist eine Zustandsbeschreibung der Republik, wenige Tage vor der Bundestagswahl.
Das hier ist eine Unterkunft für geflüchtete Menschen in Eisenhüttenstadt in Brandenburg. Jetzt soll dort ein sogenanntes Dublin-Zentrum entstehen. Eine Einrichtung für Flüchtlinge, für deren Asylverfahren Deutschland gar nicht zuständig ist. In vielen Fällen ist nämlich das Land für das Asylverfahren in der Pflicht, in dem die Geflüchteten zuerst registriert werden. Das neue Zentrum soll helfen, diese Asylbewerber schneller zurückzuführen.
Die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt, unweit der Grenze zu Polen. Hier soll ein sogenanntes Dublin-Zentrum entstehen für Geflüchtete, die ihr Asylverfahren in einem anderen EU-Land durchlaufen müssen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll solche Fälle hier vorrangig bearbeiten.
Heute und hier geht es darum, zu mehr Ordnung, Effizienz und Struktur innerhalb der bestehenden Gegebenheiten zu kommen. Denn auch da können wir nach meiner Auffassung und nach Auffassung der Bundesinnenministerin noch einiges tun.
Nach dem Dublin-Verfahren müssen Geflüchtete in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind. Doch nicht immer klappt eine Rückführung in andere EU-Länder, auch weil die zuständigen deutschen Behörden die 6-monatige Frist zur Überstellung oft nicht einhalten. Vergangenes Jahr hat Deutschland mehr als 74.000 Mal eine solche Rücküberstellung angefragt. In mehr als 44.000 Fällen haben die EU-Partner zugestimmt. Fast 6.000 Geflüchtete wurden tatsächlich überstellt. Aus dem Dublin-Zentrum in Brandenburg soll vor allem nach Polen abgeschoben werden. Auch Bayern hat lange Grenzen mit EU-Nachbarn und begrüßt die Dublin-Zentren grundsätzlich. Doch schnellere Rückführungen brauche es noch mit wesentlich mehr Staaten.
Wichtig ist so oder so, dass die Rückführungen von Flüchtlingen, die eigentlich nicht hier in Deutschland bleiben sollen, beschleunigt wird.
Das Dublin-Zentrum in Brandenburg soll am 1. März öffnen, so die Innenministerin.
In den vergangenen Wochen gingen immer wieder Bilder des völlig zerstörten Gazastreifens um die Welt. Jetzt wächst bei den Palästinensern die Sorge vor einem zweiten Gaza im von Israel besetzten Westjordanland. Dort läuft seit fast einem Monat eine israelische Offensive. Angriffe gibt es etwa im Nordwesten des Gebietes. Hier liegt das Flüchtlingslager Nur Shams. Unsere Korrespondentin Sophie von der Tann hat mit Bewohnern des Lagers gesprochen.
Ahmad Shihada ist vor 11 Tagen mit seiner Familie aus ihrem Haus in Nur Shams im nördlichen Westjordanland geflohen. Nun beobachtet er jeden Tag, so wie die Journalisten von diesem Hügel aus, den israelischen Militäreinsatz dort. Ich habe Angst davor, in mein Haus zurückzukehren und es total zerstört vorzufinden. Dann wäre unsere Familie zum zweiten Mal obdachlos. Denn hier im Lager leben palästinensische Familien, die im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 vertrieben wurden oder geflohen sind.
Das ist das Flüchtlingslager von Nur Shams. Es ist im Moment zu gefährlich für uns, da reinzugehen, wegen des israelischen Militäreinsatzes. Das israelische Militär führt im Moment die größten Einsätze in Teilen der nördlichen Westbank durch seit der zweiten Intifada. Laut den Vereinten Nationen sind deshalb 40.000 Menschen auf der Flucht.
Die Armee spricht von Antiterroreinsätzen gegen erstarkende militante Gruppen wie die Hamas, zerstört Häuser, Straßen, Infrastruktur in verschiedenen Flüchtlingslagern. Seit Beginn der Einsätze Ende Januar wurden laut UN mehr als 40 Palästinenser getötet, darunter 7 Kinder und eine schwangere Frau. Der rechtsextreme israelische Minister Smotrich drohte vergangene Woche, wenn der Terror weitergehe, werde das Westjordanland so aussehen wie Gaza. Das Haus dieser Familie wurde bereits zerstört, berichten sie. Seitdem schlafen die Männer der Familie zu 10 in diesem Gewächshaus, ohne fließend Wasser und Strom. Die Schule der Kinder ist geschlossen. Was mit uns hier passiert, ist das gleiche wie in Gaza, aber wir bleiben standhaft. Mit dem Gemüse vom Acker versuchen sie etwas Geld zu verdienen. Trotz allem, sich aus ihrer Heimat vertreiben lassen, das kommt für sie nicht in Frage.
In München ist am Abend der Opfer des Anschlags vom vergangenen Donnerstag gedacht worden. Im Liebfrauendom fand ein Gottesdienst statt. Landesbischof Kopp sagte, die Trauer und der Schock über die Tat bleibe für immer bei den Angehörigen. Ein 24-jähriger Afghane war mit seinem Auto in einen Demonstrationszug in der Münchner Innenstadt gefahren. Eine 37-jährige Mutter und ihre 2-jährige Tochter starben an ihren Verletzungen. Zum Schluss noch etwas ganz Jahreszeitgemäßes. Minus 23,3 Grad. So kalt war es heute früh im sächsischen Marienberg Kühnheide. So kalt, dass Seifenblasen innerhalb von Sekunden einfrieren. Zauberhaft schockgefrostet wird die Schönheit des Erzgebirges dort öfter. Die Lage in einem Tal auf mehr als 700 Metern Höhe macht das Dorf zu einem der kältesten bewohnten Orte Deutschlands. In der kommenden Nacht sollen die Temperaturen noch weiter fallen. Und damit kommen wir zu den Aussichten für morgen, Dienstag, den 18. Februar.
Meist sonniges, kaltes Winterwetter dank einer Hochdruckzone. Vor allem in der Nacht ist es meist klar und eisig kalt, besonders im Osten sowie ganz im Süden mancherorts Wolken oder Nebel. Auch morgen am Tag viel Sonne, sobald sich lokale Nebelfelder aufgelöst haben. An den Alpen mitunter kompaktere Wolken, im Westen und Südwesten ab und an dünne Schleierwolken. In der Nacht -3 bis -17 Grad, am Tag -4 Grad im Erzgebirge, +6 Grad im Breisgau. Am Mittwoch ist es nochmals oft sonnig, im Westen und Südwesten ziehen Wolken auf +8 Grad. Am Donnerstag im Westen, hier unter etwas Regen, anfangs möglicherweise gefrierender Regen +14 Grad. Im Laufe des Freitags freundlicher, im Süden häufig Sonne +18 Grad.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken wir auf das Aufeinandertreffen von Kanzlerkandidaten und Publikum in der ARD-Wahlarena. Außerdem geht es um Comedy im Wandel der Zeiten. Die legendäre US-Show Saturday Night Live feiert ihr 50. Jubiläum. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.